Hallo Lila.
Hallo Christoph.
Und guten Abend, liebes Publikum. Wir sind heute live für diese Aufnahme im Basler K-Haus im sogenannten Turmzimmer.
Im Saal sind ungefähr 30 Menschen und wir sind alle sehr gespannt, darüber zu sprechen, was die Klimarisiken und Handlungsmöglichkeiten der Basler Pensionskassen betrifft.
Wir reden über Pensionskassen, über die Klimakrise und es ist eine besondere Episode, auch weil wir mit dieser Episode eigentlich relativ weit in die Zukunft blicken. Wir gehen eigentlich von einem heute noch funktionsfähigen System aus, fragen uns aber, wie dieses System der Renten und der Pensionskassen dann in der Zukunft funktionieren wird. Wer heute 30 Jahre alt ist, bezieht diese Rente voraussichtlich so in 35 Jahren. Und unsere Frage ist, wird das reichen, wenn die Klimakrise so richtig zuschlägt?
Genau. Also in diesen schnelllebigen Zeiten nehmen wir uns heute ein bisschen Zeit selber und sprechen über das weite, weite Morgen.
Bevor wir aber anfangen, hier noch dieser Hinweis. Treibhaus herzustellen, Treibhaus zu produzieren, kostet Zeit und auch Geld. Deshalb die Bitte an euch, geht auf unsere Webseite, klickt auf den Button Unterstützen und wenn ihr das gemacht habt, ist es ganz einfach fortzufahren.
Genau, wir bedanken uns für jeden Rappen. Vielen herzlichen Dank.
Treibhaus, der Klimapodcast.
Mit Lila Gurtner.
Und Christoph Keller. Ja, wir haben es schon gesagt, wir sprechen über Klimarisiken von Pensionskassen. Was müssen wir wissen über Klimarisiken und Pensionskassen? Was ist hier wichtig? Kleine Einführung. Erstens ist da natürlich die direkte Klimawirkung von Pensionskassen, die enorme Summen investieren und damit die Realwirtschaft beeinflussen. Pensionskassen sind mit Abstand die größten InvestorInnen in der Schweiz und es macht einfach einen Unterschied, wo die Pensionskassen ihr Geld investieren, ob zum Beispiel für die Erschließung eines neuen Erdölfeldes oder für einen Windpark.
Zweitens sind Pensionskassengelder auch ganz zentral von der Klimaerhitzung bedroht und das wieder auf zwei Arten. Also zum einen können Investitionen in fossile Wirtschaft ziemlich schnell verloren gehen, wenn sich nämlich die Welt langsam abwendet oder vielleicht auch eben hoffentlich schnell von fossilen Energieträgern abwendet, dann platzt die sogenannte Carbon Bubble. Das bedeutet, die Investitionen, die da getätigt wurden, die stranden. Das wird manchmal Stranded Assets genannt. Also wenn eine Pensionskasse 10 Millionen Franken investiert in Aktien von ExxonMobil und ExxonMobil wirft aber irgendwann keine Renditen mehr ab, dann will die Pensionskasse diese Aktien vielleicht verkaufen, weil die ja keine Rendite mehr generieren, aber die will dann auch niemand mehr haben. Das heißt, die Pensionskasse bleibt dann auf diesen Stranded Assets eben sitzen. Das wird in der Fachsprache auch als Übergangsrisiken bezeichnet, also vom Übergang von einer Technologieform zur anderen.
Ja, und bedroht sind eben diese Pensionskassengelder, Lila, auch durch etwas sehr viel Fundamentaleres, nämlich damit wir alle unsere Pensionskassengelder bekommen, braucht es das Wirtschaftswachstum. Es braucht eine Rendite. Und der Grundgedanke dieser Episode ist, dass dieses Wirtschaftswachstum in Zukunft gefährdet werden könnte. Und was passiert denn dann mit unseren Pensionskassengeldern?
Genau. Studien, die gehen davon aus, dass Klimaschäden bereits in wenigen Jahrzehnten einen großen Teil von der Wirtschaftsleistung wegfressen. Zum Beispiel durch steigende Gesundheitskosten, weil es heißer ist und dann mehr Leute häufiger Hitzeschläge haben zum Beispiel. Aber auch durch allmählich steigende Schäden, wie zum Beispiel Ernterückgänge. Die mindern dann ja auch die Produktivität. Und damit eben auch vermindern sich die Renten. Und wenn wir ein Vorsorgesystem haben, das eben auf Wirtschaftswachstum beruht, das tut ja die zweite Säule, dann droht mit diesem Rückgang vom Wirtschaftswachstum auch ein Rückgang vom Geld. Also vom Geld, was fast 5 Millionen Menschen in der Schweiz jeden Monat an die Pensionskassen überweisen. Das ist nicht klar, wie viel davon noch übrig bleibt.
Und die Gefahr besteht eben, dass die Gelder dann davon schmelzen, so wie das Gletschereis in den Alpen eben auch davon schmilzt. Und das sind komplexe Fragen, über die wir aber Bescheid wissen müssen, weil sie uns alle angehen. Du hast es gesagt, Lila. Irgendwo sind wir ja alle in einer Pensionskasse versichert. Und weil wir hier in Basel sind, schauen wir jetzt auf die lokalen Pensionskassen von Basel-Stadt und von Basel-Landschaft.
Genau, das sind große Kassen. Hier geht es um das Vorsorgevermögen von zehntausenden Menschen. Basel-Stadt hat konkret 16 Milliarden Franken und Basel-Landschaft 12 Milliarden Franken. Das ist eine gewaltige Summe, die zeigt, Pensionskassen, das sind wichtige Akteure in der Schweiz, aber auch global. Sie sind die größte InvestorInnengruppe, hast du schon gesagt, Christoph, und damit sind sie einfach mächtige Player. Sie haben Macht, Folgen der Klimakrise einzudämmen und auch dadurch die Risiken für ihre Versicherten zu minimieren.
Wie groß ist also das Klimarisiko von Pensionskassen und was bedeutet das für unsere Zukunft? Wir freuen uns sehr, diese Fragen heute Abend mit den ExpertInnen Rudolf Rechsteiner, Lea Drogelic sowie dem Journalisten Olivier Christe zu besprechen.
Ja, Rudolf Rechsteiner, du bist Ökonom, Verwaltungsrat der Pensionskasse Basel-Stadt und Präsident der Stiftung Ethos. Diese Ethos-Stiftung, die vertritt als Stimmrechtsvertreterin die Interessen von über 250 Schweizer Pensionskassen gegenüber investierten Unternehmen. Hat denn diese Vertretung eine Wirkung?
Ja, ich denke schon, ja. Und zwar, der Weg ging ja zuerst über die Saläre der Unternehmensführer, die Geschichte mit Vasella und so weiter. Es gab Initiativen und seither haben wir eine Transparenz und eine Mitsprache der Aktionäre über Vergütungen. Dann kam das Klima und der Bundesrat hat eine Verordnung erlassen, dass jedes Unternehmen einen Klimabericht machen muss, einen Nachhaltigkeitsbericht. Und wir sind mit allen quotierten Unternehmen im Gespräch. Wir machen Nachhaltigkeitsberichte und einen Dialog.
Lea Drogelic, du bist Umweltökonomin. Du setzt dich mit Emissionsbepreisung, Sustainable Finance, ökologischer Ökonomik und Postwachstum auseinander. Das sind alles sehr komplex. Von 2022 bis 2024 hast du für die SP Schweiz die Finanzplatzinitiative ausgearbeitet und bist zurzeit Geschäftsleiterin des Gewerkschaftsbunds des Kantons Zürich. Kannst du kurz erläutern, welche Wirkung diese Finanzplatzinitiative jetzt schon hat?
Jetzt schon hat.
Wie beeinflusst sie die Diskussionen heute über den Finanzplatz?
Also ich glaube, also in dem momentanen politischen Klima ist das natürlich eine Randdiskussion. Aber was ich sagen kann, in dem Prozess, als wir die Finanzplatzinitiative erarbeitet haben, nur schon mit den Umwelt-NGOs und mit den Expertinnen, mit denen wir geredet haben, wir haben mit über 50 Expertinnen geredet, um den Initiativtext zu erarbeiten, da hat es schon einen Shift gegeben von anfangs, es gibt keinen Spielraum, wir sind gebunden, wir können nichts machen und wir müssen auch nichts machen, zu, im Parlament scheitert alles, wir müssen was machen. Also da hat sich so ein Bewusstseins-Shift, finde ich, schon auch in den Gesprächen ergeben.
Also eine Art Vorwirkung dieser Initiative.
Oliver Christe schließlich. Du bist Journalist beim WAF-Recherchekollektiv und bei Treibhaus. Seit 2024 veröffentlichst du Recherchen zu Investitionen von Schweizer Pensionskassen in Lokalmedien und du untersuchst ihre Klimawirkung. Dazu arbeitest du mit dem Korrektiv Schweiz zusammen, dem Schweizer Ableger des deutschen Investigativmediums Korrektiv. Was hat diese Recherche bis jetzt bewirkt?
Ihr habt es ja schon gesagt, ich bin Journalist und ich habe eine andere Rolle als die Expertinnen, die da ebenfalls am Tisch sitzen. Und die Rolle der Journalisten und Journalistinnen ist ja, diesen gesellschaftlich notwendigen Diskurs zu moderieren, wie es der Presserat definiert. Und bei den Pensionskassen ist das Problem, dass eigentlich die fundamentalste oder eine der fundamentalsten Grundlagen für diesen Diskurs einfach fehlt, und das sind die Investitionen selbst. Und damit wir eine wirklich faktenbasierte Diskussion führen können, nicht irgendeine Gaga-Diskussion ohne Grundlage, haben wir gemerkt, dass es diese Daten braucht. Und eigentlich eine fundamentale Wirkung, die die Recherche hatte, ist, dass eben Pensionskasse diese Praxis geändert haben. Eine davon die Basel-Landschaftliche Pensionskasse.
Und damit steigen wir auch gleich ein, Olivier, du hast jetzt gerade gesagt, eben wie wichtig diese Rolle von Journalistinnen und Journalisten ist. Und du hast eine ganze Reihe von Recherchen gemacht, eben auch zur Pensionskasse des Kantons Basel Landschaft. Und da liegen, wir haben das gehört, zwischen 11 und 12 Milliarden Franken. Die werden jetzt seit letztem Jahr fein aufgeschlüsselt nach Unternehmen und investierter Summe, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Pensionskasse Basel-Stadt hingegen wehrt sich gegen ein Aufschlüsseln dieser Investitionen. Ihr seid jetzt vom WAF-Kollektiv her im Gespräch mit dem Datenschutzbeauftragten des Kantons. Aber warum bemüht ihr euch eigentlich so sehr um diese Transparenz? Was ist denn, was geht mich das auch an als einer, der hier Geld einbezahlt in eine Pensionskasse?
Eigentlich die ganz zentralste Dimension, warum wir uns so bemühen, ist der Umfang. Die Pensionskassen sind wirklich riesig, die Wirkung ist gigantisch und ich habe vorher von Milliarden gesprochen und ich finde da so ein Vergleich manchmal ganz gut, weil es ist ja ziemlich schwer, sich vorzustellen, was eine Million und was eine Milliarde ist. Und ich mache das manchmal mit einem ein bisschen alltäglicheren Beispiel, das Zähneputzen-Beispiel. Wenn eine Million 2 Minuten ist, dann ist eine Milliarde 33 Stunden. Das sind so die Dimensionen, über die wir sprechen. Und weil die Pensionskassen eine derart große Investorinnengruppe ist, braucht es wie einen sinnvollen Diskurs. Und diesen Diskurs, um diesen bemühen wir uns.
Ist das denn nicht gesetzlich vorgeschrieben, dass Pensionskassen eigentlich ihre Investitionen transparent machen müssen?
Nein, und es ist nicht so, dass sie komplett intransparent wären. Aus dem Anlagereglement kann eigentlich relativ viel abgelesen werden. Aber für Normalversicherte ist das relativ schwer verständlich. Und ich glaube, über das hinweg gibt es keine gesetzliche Pflicht, das zu publizieren.
Wie investieren denn die beiden Basler Pensionskassen? Also kannst du das zusammenfassen?
Ja, vielleicht gehe ich noch einen Schritt weiter und als wir die Recherche begonnen haben zu den Schweizer Pensionskassen, also wir haben auf Grundlage des Öffentlichkeitsgesetzes, haben wir sämtliche öffentlich-rechtliche Pensionskassen der Schweiz angeschrieben und wollten deren Investitionen einsehen. Und wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass die sehr ähnlich investieren, weil es ja diesen gesetzlichen Rahmen gibt. Und das Ergebnis war dann aber sehr erstaunlich, dass es ganz unterschiedliche Umgang, insbesondere mit Klimarisiken und Klimawirkung gibt. Jetzt zu den Basler Pensionskassen, die Basel-Städtische, die ist zwar nicht so transparent jetzt wie die Basel-Landschaftliche, aber in Bezug auf Klima schließt sie zum Beispiel die fossilen Energieträger konsequent aus. Und das aus Klimarisiken, das schreibt sie so auf der Webseite. Die Basel-Landschaftliche hingegen, die hat da eine andere Praxis und investiert zum Beispiel in ExxonMobil, eines der größten investierbaren Öl- und Gasunternehmen, das momentan auf einem absoluten apokalyptischen Pfad ist, etwa 10 Millionen.
Das geht noch, oder? 10 Millionen ist jetzt nicht so viel.
Verglichen mit 11 Milliarden ist es nicht so viel. Es summiert sich dann halt über alle Pensionskassen und es summiert sich halt über alle Unternehmen.
Und da sind wir eigentlich schon bei den ganz direkten Klimarisiken. Du hast es angesprochen, eben, es ist ein apokalyptisches Szenario eigentlich, wenn heute in ein Auslaufmodell wie die Ölindustrie so viel Geld investiert wird. Und da entsteht eben diese Carbon Bubble, die du schon erwähnt hast, Lila. Übergangsrisiken, die könnten eigentlich durch den Ausschluss dieser Unternehmen abgefedert werden.
Genau, Rudi Rechsteiner. Du sitzt im Verwaltungsrat der Pensionskasse von Basel-Stadt. Wir haben es gehört, diese Pensionskasse investiert klimafreundlicher als ihr Pendant in Liestal und vor allem auch klimafreundlicher als andere kantonale Pensionskassen in der Schweiz. Was macht denn diese Pensionskasse besser als andere?
Ja, wir haben ein Nachhaltigkeitskonzept. Etwa vor 10 Jahren haben wir angefangen, unsere Klimaeffekte möglichst zu minimieren. Es sind im Wesentlichen 2 Bereiche, nämlich die Aktienanlagen, wo wir eben diese Ausschlüsse haben. Wir schließen auch Atomkraftwerke aus, alle fossilen Energien und Waffenfirmen mit unkonventionellen Waffen zum Beispiel. Also das sind eigentlich die Vorgaben von Ethos. Und wir hatten gerade heute Sitzung. Das Spannende war eigentlich, dass wir seit den Ausschlüssen, das war Anfang 22, eine viel bessere Rendite haben als alle anderen Kassen. Also mehrere Prozentpunkte höhere Erträge auf dem Auslandportfolio. Das will etwas heißen, das merkt man, es sind einige Dutzend, vielleicht 100 Millionen Franken. Und bei den haben wir den zweiten Teil, das sind die Liegenschaften. Dort alle Liegenschaften wollen wir netto null haben bis 2040. Das sind einige hundert Wohnungen oder vielleicht auch mehr als 1000. Und das heißt aber auch, da hat man Konflikte. Bei Sanierungen muss man mit Mietern versuchen, Probleme zu lösen, weil niemand sieht gerne aus für eine Sanierung. Wir haben jetzt gerade so einen aktuellen Fall. Aber diese Probleme sind eigentlich alle lösbar. Das große Risiko für die zweite Säule ist für mich einfach die Teuerung. Wenn Nahrungsmittel teurer werden, wenn die Immobilien unter Überschwemmungen leiden oder wenn die Hitze zu hoch ist, dass ganze Gebiete nicht mehr besiedelbar sind, wenn, ich sag mal, Pontresina von einem Erdrutsch zugeschüttet wird. Solche Dinge sind für die Wirtschaft kostenintensiv und die Rentner können sich am Schluss mit ihrer Rente immer weniger kaufen, wenn alles teurer wird. Das hatten wir ja schon bei Covid. Also man muss sich vorstellen, Klimaänderung könnte einfach so eine Covid-Krise sein, die nie mehr aufhört.
Lea Trogalic, aus der Perspektive von der Finanzplatzinitiative, was würdest du sagen, wie schätzt du diese Risiken ein, die Rudi Rechstein jetzt genannt hat?
Also die Klimarisiken, eben die adressieren wir natürlich mit der Finanzplatzinitiative. Das ist ein wesentlicher Bestandteil von dem, was die Adressatinnen der Initiative danach tun müssen, diese Risiken zu identifizieren, zu analysieren und zu integrieren bei ihren Investitionen. Aber was mich noch viel wichtiger dünkt, ist natürlich die Klimawirkung der Investitionen. Also Klimarisiken sowie Klimawirkung, die sogenannte doppelte Wesentlichkeit, wie das ja im Fachjargon genannt wird. Und dort versuchen ja die Finanzmarktplayer, also wie auch Pensionskassen, eben aktiv auf die Realwirtschaft Einfluss zu nehmen, wie das ja auch eben Ethos macht. Und das schreiben wir eigentlich auch mit der Initiative vor. Das ist auch integraler Bestandteil von dem, was geplant ist, dass die Adressatinnen der Initiative auch machen müssen. Deshalb denke ich, dass so mit diesem Paket, also Klimarisiken, ich denke nicht, dass das genügt, weil das eben nur wieder auch finanzielle Risiken sind. Es ist zu wenig ganzheitlich gedacht und oftmals ist das Problem mit Klimarisiken, dass sie nicht genügend einkalkuliert werden, oder? Also sie basieren auf Modellen, die Daten brauchen, die vor 10 Jahren vielleicht aktuell waren oder vielleicht auch vor ein paar Jahren. Aber das genügt schon, um die Klimarisiken zu unterschätzen.
Also sie müssten eigentlich bepreist werden, damit sie überhaupt realistisch in den Bilanzen auftauchen.
Genau, das auf jeden Fall. Und hier sind sicher die Versicherer und Rückversicherer die fortschrittlichsten. Aber allgemein solche Modellierungen, die dann eben auf vergangenen Daten basieren, die ja auch, also Daten, die klimatische Entwicklungen widerspiegeln, die wir so noch nie gesehen haben, während unserer gesamten Zivilisation. Also wie sollen dann auch die Modelle überhaupt die Schäden richtig vorhersagen können? Und ich finde, hier steht natürlich auch die ökonomische Disziplin in der Verantwortung, weil sie es nicht schafft, adäquate Modelle zu produzieren, die zum Beispiel auch Kipppunkte oder in den Ökosystemen mit berücksichtigt.
Aber verstehe ich euch drei jetzt richtig, dass meine Pensionskassengelder an einem Ort angelegt sind, wo die Rechnungen nicht korrekt gemacht werden?
Also für mich ja, und das hat sich auch in den Expertinnengesprächen gezeigt, und eben, also das zeigt sich auch, wenn man sich die Methoden richtig anschaut.
Rudi Rechsteiner?
Ja, die ganze Wirtschaft ist ja falsch bepreist. Das ist nicht ein Pensionskassenproblem. Und trotzdem muss ich sagen, Pensionskassen können zur Lösung beitragen, weil die Transition ist kapitalintensiv. Also was wir ja jetzt hatten, ist, dass der fossile Sektor, die Bubble ist am Platzen, oder? Die Ölpreise sind auf $50 gesunken. Die Amerikaner können ihre Kosten nicht mehr decken für das Fracking. Und Trump kommt und zwingt die Europäer sozusagen zu einer Zwangsernährung mit amerikanischem Gas. Das sind für mich Rückzugseffekte, Verzweiflungsakte. Diese Präsidentschaft wird völlig folgenlos bleiben. Die Chinesen eilen davon. 2/3 heute der Energieinvestitionen gehen in erneuerbare Energien, und das wächst sehr schnell. Also das eigentlich interessanteste Charakteristikum dieser Revolution ist ihre Geschwindigkeit. Noch nie haben sich Energieversorgungen so schnell verändert wie jetzt mit Batterien, Solarzellen und Windturbinen. Wir werden schon 2030 viel weiter sein, 2035 werden wir wahrscheinlich nur noch sauber und Strom haben. Und Pensionskassen sind mächtig, wir haben 5-7% der Aktien von allen Schweizer Firmen. Wir treten an den Generalversammlungen auf, wir sagen, macht Klimawandel zur Chefsache, begebt euch auf einen Netto-Null-Pfad. Wir haben bei Holcim, bei dem Zementhersteller erreicht, dass er ein milliardenschweres Forschungsprogramm lanciert hat für CO2-armen Beton. Man kann als Pensionskasse Einfluss nehmen. Das ist der Job von Ethos. Und das machen wir. Aber ihr müsst nicht meinen, wir seien da so mächtig, dass man die Preise ändern kann. Man muss sich im Preisgefühl, das kann nur Rösti. Und Rösti macht nichts. Unser Energieminister, er ist stolz darauf, dass nichts passiert. Das ist sein Programm. Und wenn natürlich eine Regierung die Unternehmen so im Stich lässt und keine Anreize setzt, dann ist der Wirkungsgrad dieser Veränderungen nur graduell. Oder die einzige Instanz, die wirklich sich durchgesetzt hat, ist die EU-Kommission mit dem Emissionshandel. Die hat wirklich etwas bewirkt. Die ganze Veränderung im Kraftwerksektor, muss ich sagen, das ist der fortschrittlichste Kontinent von Brüssel geleitet. Und da können wir nur Dankeschön sagen.
Und wäre denn jetzt, wenn ich das richtig verstehe, wäre denn jetzt eben diese Finanzplatzinitiative genau sowas, was du sagst, haben wir nicht. Der Rösti macht nichts. Man kann nicht alles, als Ethos-Stiftung kann man nicht alles alleine stemmen, also Finanzplatzinitiative.
Der Exxon-Chef hat ja so schön gesagt, Venezuela ist uninvestable. Und er hat das gesagt, weil es so teuer ist, diese Teersande zu fördern. Und für mich ist es so, man muss die Nationalbank und die Banken dazu bringen, dass der ganze fossile Sektor uninvestable wird. Auch die Versicherung, dass sie keine Pipelines mehr versichern und dann kann das eine Wirkung haben, wenn es kollektiv verfolgt wird von vielen Pensionskassen. Wir sitzen oft gemeinsam mit Holländern am Tisch, die auch diese ethischen Fonds haben, die viele Dutzende Milliarden verwalten. Also die Erfolge sind gemischt, aber ich würde sagen, eine Zeit lang hatten wir wirklich eigentlich gute Resultate. Einfach, man sieht das an dieser Transformation, die jetzt vor sich geht, oder?
Lea?
Genau, also ich möchte das natürlich auch unterstreichen, was Rudi gesagt hat. Das ist genau die Kraft der Finanzplatzinitiative, dass wir die kollektive Macht nutzen können, auf dem Markt solche Veränderungen anzustoßen und auch umzusetzen. Wir können das nur kollektiv machen, klar, und die Finanzplatzinitiative ist ein Puzzlestein. Wir sind ein Land, das müssen natürlich noch ganz viele andere Länder genauso machen, aber so geben wir zumindest einen Anstoß.
Das sind die Klimarisiken, die im Moment im Raum stehen. Aber es gibt noch ein anderes Risiko, über das wir jetzt sprechen werden. Das andere Risiko, und über das spricht kaum jemand, und das ist vielleicht auch der Fokus jetzt der nachfolgenden Diskussion, ist die Wachstumsabhängigkeit dieses Pensionskassensystems. Unsere Frage ist, was passiert, wenn das Wachstum zurückgeht, weil die Schäden, wir haben es gehört, ja durch die Klimakrise so riesig werden und aus dem Ruder laufen. Ist denn aus eurer Sicht, und vielleicht beginne ich bei dir, Olivier, ist denn aus eurer Sicht die Altersvorsorge von Versicherten in 30, 35 Jahren noch gesichert?
Ja, das ist ja das Interessante bei Pensionskassen, wenn wir auf den Finanzmarkt blicken, da ist meistens das Ende des Monats oder das Ende des Quartals so der Punkt, an dem man sich ausrichtet. Und bei Pensionskassen sind es halt im maximal 40 Jahre. Und das ist diese Kristallkugel, in die sie eigentlich blicken müssen, gesetzlichem Auftrag. Und es ist natürlich ganz schwer, Aussagen über 40 Jahre zu machen. Und wenn wir da die Studien anschauen, die da ökonomische Rechnungen über den Wirtschaftsrückgang und entsprechend den Renditerückgang, dann bewegen sich die von 3% bis 44% Rückgang. Also es ist eine riesen Bandbreite, es ist unglaublich.
Aus der Wirtschaftsleistung.
Genau, ein Rückgang der Wirtschaftsleistung in diesen Größenordnungen. Es gibt auch noch Studien von einem Finanzdienstleister, Ortec Finance heißt der, das ist ein niederländischer Finanzdienstleister für Pensionskassen, der ist nochmals eine Stufe mehr, der sagt irgendwo zwischen 2050 und 75 gibt es keine Rendite mehr für Pensionskassen. Ich glaube, es ist schwierig, da sich jetzt zu sagen, das ist richtig oder das ist falsch, aber eigentlich die Grundaussage ist, dass es nicht ewig so weitergehen wird. Und als in den 80er Jahren das Pensionskassensystem etabliert wird, ich glaube zumindest in weiten Kreisen, und das weißt du dann wahrscheinlich besser, Rudi, aber da war schon der Gedanke, dass dieses Wirtschaftswachstum ewig so weitergehen wird.
Lea Trogalic, wie siehst du das aus der Perspektive der Finanzplatzinitiative?
Rechnet ihr überhaupt noch mit Wachstum? Also rechnet die Finanzplatzinitiative überhaupt noch mit diesem Wachstum?
Also ich denke, aus einer Systemperspektive, und die Finanzplatzinitiative hält sich an die Systemgrenzen, ja, rechnen wir mit Wachstum.
Welche Systemgrenzen meinst du?
Also die Systemlogik der Profitmaximierung, dass wir auf Kosten von Mensch und Umwelt Profite erzielen und somit auch unsere Renten. Und eben klar, innerhalb dieser Systemlogik rechnet die Finanzplatzinitiative mit Wachstum. Und wenn wir hier dann auch noch ein bisschen detaillierter schauen in den Erläuterungen, in den juristischen Erläuterungen zum Initiativtext, den Initiativtext erklären, dann haben wir dort festgehalten, dass bei den Pensionskassen spezifisch der gesetzliche Auftrag, die Renten zu sichern, priorisiert werden muss.
Ja, ich glaube nicht an eine Wachstumsentschleunigung. Im Gegenteil, ich glaube, dass der Klimaschäden führen dazu, dass sich das Wachstum beschleunigt. Aber der Wohlstand nimmt vielleicht um 40% ab. Wir sind dann nur noch am Reparieren, am Neubauen. Wir müssen Holland irgendwie ins Alpengebiet verlegen. Wir müssen sich mal vorstellen, wenn 15 Millionen Leute umgesiedelt werden, was das für ein Wachstumsimpuls ist. Das ist wie auch ein Krieg, oder? Schauen Sie, was die EU jetzt gemacht hat, hat neue Eurobonds ausgegeben, was vorher hat man das nie gemacht, außer bei Covid, 90 Milliarden für die Ukraine. Das ist natürlich alles ein wahnsinniger Wachstumsimpuls. Und der Kapitalismus ist ja so anpassungsfähig, der findet jeden Unfall großartig. Dann kann er die Leute versorgen, das gibt Umsatz, da wird gar nicht darüber diskutiert, das läuft dann unter Erste Hilfe und. Also wir manövrieren uns in eine Sackgasse, wo dann wir müssen alle viel arbeiten und es bleibt einfach weniger Wohlstand. Wir werden ärmer. Und was vielleicht dem entgegenwirkt, ist einfach die tiefe Geburtenrate. Das wird sich auch auswirken. Wir haben noch 1,3 Kinder pro zwei Erwachsene. Also da ist dann vielleicht der Bedarf nach neuen Wohnungen viel kleiner. Aber im Grundsatz glaube ich nicht, dass Wachstum das eigentliche Problem ist. Das Problem sind die Emissionen. Die müssen wir einfach runterbekommen. Und das ist möglich. Ich bin da nach wie vor zuversichtlich. Ich denke, eine biologische Landwirtschaft ist arbeitsintensiver, ist teurer, hat mehr Wertschöpfung als diese Monokulturen, diese mechanisierte Landwirtschaft. Um ein Beispiel zu geben, dass eben Wachstum auch in die Qualität fließen kann. Heute konsumieren 15% der Bürgerinnen und Bürger biologisch. Und die sorgen natürlich in diesem Sektor für Wachstum. Und das ist gar nicht schlecht.
Ich habe da ein längeres Interview mit dem PIC, dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, und die argumentieren schon auch so, dass eigentlich Extremwetterschäden, die das BIP steigern, den Wachstum steigern, aber diese schleichenden Schäden, sagen sie, dass eben die Gesundheitskosten wahnsinnig steigen, die Leistung von der Landwirtschaft abnimmt. Und diese steigenden Schäden, das ist eigentlich der eigentliche Grund, warum so viel Wohlstand verloren geht. Und natürlich kann man dann sagen, Pensionskassen, die können ja aus allem Rendite ziehen. Man kann ja auch aus Umsiedlungen Rendite ziehen. Der Gedanke ist aber einfach, dass es am Schluss ein Verteilungsproblem wird. Und wenn wir ein System haben, das rund ein Drittel der weltweit investierten Vermögen sind von Pensionskassen investiert, dann wird es einfach derart breit, wahrscheinlich so die Meinung dieser Studien, keine solche Rendite mehr abwerfen.
Also, und ich glaube, also dazu kommt, also abgesehen davon, dass wir eine sinkende Geburtenrate haben, werden wir auch eine steigende Sterberate haben, also Mortalitätsrate. Das heißt, dort, je weniger Menschen, desto weniger Wirtschaftsleistung. Und da weiß ich dann nicht, ob das dann wirklich netto noch mehr Wachstum ist. Und wenn wir nochmals ein paar Schritte zurück machen, also das Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, also der Wirtschaftsleistung, ist ein Treiber der Emissionen. Deshalb steigen unsere Emissionen, weil wir ja so unendlich viel produzieren und konsumieren. Und das, also das ist einfach ein Widerspruch, den können wir im Kapitalismus nicht auflösen. Deshalb, also muss es darauf hinauslaufen, dass wir die Systemgrenzen ausweiten und aufbrechen und hin zu einer Alternative bewegen.
Auf die Alternative kommen wir dann gegen Ende dieser Diskussion noch zu sprechen. Aber ich glaube, jetzt müssen wir eine Grundsatzfrage mal klären, Lila.
Genau, also mit Klima und Altersvorsorge, da sprechen wir über zwei wichtige Themen. Die führen auch so die Sorgenbarometer der SchweizerInnen führen die an. Was ist denn eure Einschätzung? Wir haben jetzt viel auch darüber gesprochen, wie diese beiden Themen zusammenhängen. Wissen das Leute oder muss man das in aller Ruhe erklären? Lea Drogalic.
Ich habe das Gefühl, der Wissensstand ist sehr tief. Also so allgemein diese Diskussionen, wie das Wirtschaftssystem, die Art und Weise, wie wir wirtschaften, wie sich das auf unseren Planeten auswirkt, da ist das Bewusstsein nicht groß. Und ich erschrecke manchmal auch in meinem Umfeld das Bewusstsein, wie unsere Pensionskassen funktionieren. Also dass das darauf beruht, dass wir nur eine Rente haben, wenn wir in Unternehmen investieren, die unseren Planeten zerstören. Dieses Bewusstsein ist nicht da. Und ja, ich glaube, da müssen wir noch viel Bildungsarbeit auch machen.
Ja, ich bin, glaube ich, nicht ganz der gleichen Meinung. Ich habe das Gefühl, die Klimawirkung von Finanzflüssen, die ist wahnsinnig präsent. Ich glaube, was fehlt, ist einerseits diese Rückwirkung von Klimaschäden auf große Kapitalmengen, eben auf Pensionskassen, Gelder, aber auch eine detailliertere Diskussion, wirklich nicht nur auf dieser Oberfläche, das ist schlecht, sondern eine detailliertere Diskussion. Ja, jetzt haben wir diese irgendwie 1400 Milliarden Pensionskassengelder angehäuft und das machen wir jetzt damit. Und ich glaube, deshalb finde ich es so spannend und so wichtig, dass wir aufgrund von einzelnen Unternehmen fragen können, ja, wie genau zum Beispiel wollt ihr jetzt dieses Unternehmen beeinflussen? Ich habe mit ganz vielen Pensionskassen in der Recherche gesprochen. Da haben sie gesagt, ja, wir beeinflussen lieber Unternehmen, als dass wir aussteigen. Das ist ein guter Punkt. Aber es wird dann wie ad absurdum geführt, wenn plötzlich eine kleine, verhältnismäßig kleine Schweizer Pensionskasse einen chinesischen Staatskonzern beeinflussen will. Und ich finde, diese Diskussion, und so komplex, dass sie auch ist, müssen wir als Versicherte von Pensionskassen irgendwie führen. Und deshalb finde ich es sinnvoll, dass wir das an einzelnen Unternehmen fragen können. Und da fehlt das Wissen, aber das Grundlagenwissen, habe ich das Gefühl, ist irgendwo da.
Also ich glaube halt, dass vor allem die Regierungen einen strukturierenden Einfluss haben. Wir haben diese ESG-Bewegung und auch eine Taxonomie aus Brüssel.
Die ESG-Bewegung heißt?
Heißt Environmental, Social and Governmental Governance-Kriterien. Und die Unternehmen werden also gemessen, ob sie klug geführt werden, die Trennung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung, eine Nachfolgeplanung, eine Compliance-Kontrolle und so weiter, ob sie sozial verantwortlich handeln und ob sie eben auch Umweltziele anstreben und erfüllen. Und diese Bewegung ist ja so stark geworden, dass jetzt die USA und ihr Präsident tatsächlich versuchen, Europa zu erpressen, alle diese Prinzipien über Bord zu werfen. Was ich jetzt einfach beobachte, ist, dass all diese Fonds bekommen plötzlich einen anderen Namen. Die heißen jetzt nicht mehr ESG-Fonds, sondern Selektion zum Beispiel oder Ähnliches. Also es ist eine Art Green Hiding, sage ich dem. Also die machen so weiter wie vorher, weil sie eben wissen, dass sie untergehen, wenn sie nicht klimafähige Produkte haben. Und wir haben das sehr gut erlebt an der deutschen Automobilwirtschaft. Sie hat eine Software entwickelt, wo die Emissionsdaten systematisch gefälscht wurden. Dann hat eine NGO das rausgebracht. VW musste in den USA etwa 15 Milliarden Buße zahlen. Also wenn man den Anschluss verliert an gute Produkte, und ich subsumiere eben Klimaschutz auch als gutes Produkt, dann geht man unter. Und ich meine, was Trump jetzt macht, ist, das ist eine Art eine Art nationaler Suizid. Wirtschaftlich, er organisiert das und hat das Gefühl, er könne mit politischen Drohungen das weltweit durchsetzen und merkt nicht, dass alle über seine Inkompetenz eigentlich hinter vorgehaltener Hand lachen.
Im Hintergrund steht ja da wirklich auch, du hast es angesprochen, die Rolle der Politik. Und da geht ja die Finanzplatzinitiative da rein, weil in dem Moment, wenn das in der Verfassung steht, ist das, worüber wir jetzt diskutieren, auch ein Stück weit Verfassungstext und damit auch im Raum des Politischen, Lea Troglitsch.
Genau, das auf jeden Fall im Raum des Politischen. Und darin liegt die kollektive Macht. Und der Raum des Politischen lenkt dann eben natürlich auch unsere Märkte und vereint die Kräfte und bewirkt, dass dadurch eine Klarheit geschaffen wird, damit sich alle Marktteilnehmer bewusst sind, in diese Richtung bewegen wir uns, die Spieße sind gleich lang und dadurch passiert auch eine Standardisierung und eine Vereinheitlichung, Standardisierung der Richtlinien, weil wir hatten ja in den letzten Jahren auch sehr viele Versuche von Selbstregulierung, also in der Bankenbranche, auch bei den Asset Managern zum Beispiel. Aber die waren viel zu lasch und gleichzeitig war das auch die Basis für unsere Initiative. Ich will das nicht nur schlecht reden, aber hier haben wir das natürlich dann vom Ambitionslevel noch ein bisschen heraufgeschraubt. Ich möchte aber noch kurz auch zu der ESG-Bewegung einhaken. Ich glaube, diese Bewegung gerade wurde ja auch sehr viel einfach für Greenwashing eben benutzt, weil da eben das Problem war, dass es keine Standardisierung gab, keine Vereinheitlichung und alle haben irgendwie irgendwas gemacht unter diesem Deckmantel. Und ich glaube nicht, dass das jetzt genau das der US-amerikanischen Regierung so Angst gemacht hat. Ich glaube, das war auch in diesem Fluss der Klimabewegung und dieser ökologischen Anliegen, wo dann einfach diese ESG-Bewegung auch noch darunter gekommen ist. Eben, also letztes Jahr wurde ja zum Beispiel eben die Net Zero Alliance for Banking wurde dann dadurch schlussendlich auch aufgelöst und zum Opfer dieser Bestrebungen, diese Bewegung zu zerschlagen. Aber wir müssen uns wirklich bewusst sein, dass ESG auch mehrheitlich für Greenwashing genutzt wurde.
Ganz kurze Replik, Rudi Rechsteiner.
Ja, es ist unbestritten, dass es Greenwashing gibt, aber ich fand das Interview mit dieser Heritage Foundation in der NZZ sehr interessant, weil sie sagt, die EU macht mit ESG Protektionismus. Da muss man nämlich nachweisen, dass es in der Wertschöpfungskette eine Kreislaufwirtschaft gibt, dass es keine sklavereiähnlichen Zustände gibt, dass die ILO-Bestimmungen über das Arbeitsrecht eingehalten werden. Und das ist natürlich für einen Manchester-Kapitalisten, der alle Regeln sprengen will, ist das eine Katastrophe, weil dann die amerikanischen Firmen gar nicht mehr auf diesen Markt liefern dürfen. Und in dem Sinne hat ESG auch die Transparenz. Das hat eine riesige Bedeutung und verhindert aber nicht, wir haben auch Steuern und es gibt immer Steuersünder, aber das gehört zusammen.
Kehren wir zurück zu den Pensionskassen. Ich glaube, das Wichtige und das, was jetzt im Raum steht, ist ja, Lila, sind wir uns da einig, diese Mächtigkeit der Pensionskassen, die wir jetzt gehört haben, das ist ja eigentlich das, was so im Raum steht im Moment.
Ja, es ist ein mächtiger Player. Darum ist es auch wichtig, ob das jetzt okay ist so oder ob das eben noch mehr braucht, noch mehr Regulation, noch mehr politische Standardisierung etc. Wir haben es mehrfach angesprochen auch, Rudi Rechsteiner, wie ist es denn überhaupt gekommen dazu, dass Pensionskassen so riesige Player sind?
Ja, das hängt einfach mit dem Zwangssparen zusammen, das im Jahr 1972 von der Schweizer Bevölkerung gut geheißen wurde und dann
Zwangssparen
heißt, dass jeder Betrieb muss seine Mitarbeitenden obligatorisch versichern und die zweite Säule wirkt so wie die Kasse führt für jeden Mitarbeitenden ein Sparkonto. Dort fließt das Geld rein und zum Beispiel in Basel-Stadt, wir haben jetzt 40.000 Versicherte und verwalten 17 Milliarden. Aber man sollte die Macht auch nicht überschätzen, weil die Anlagen werden ganz streng reguliert getätigt und da hat man einen Benchmark, das heißt, man wählt einen bestimmten Index, zum Beispiel Aktien Schweiz, und dann wird gar nicht mehr gewichtet. Aus Kostengründen, das sind dann vielleicht 10.000 Firmen. Und man erwirbt winzige Anteile und bewegt sich dann mit dem Markt, und alle diese Verwalter rennen immer den Benchmark hintendrein. Wir bekommen alle 3 Monate ein 100-seitiges Papier, da wird die Rendite von jedem kleinen Finger wird gemessen und man versucht einfach nicht schlechter zu sein als die anderen. Da wird überhaupt nichts politisch überlegt, sondern es geht nur darum, eine gute Diversifikation zu haben. Man hat Obligationen, Aktien, Inland, Ausland und Liegenschaften. Und das, also, dass da sehr viel Macht im Spiel ist, würde ich jetzt mal primär bestreiten. Das sind Buchhalter, die Anlagen verwalten und die zum Teil eben die Ambition haben, auch noch irgendetwas Vernünftiges damit zu machen, weil ja dieses Kapital am Schluss dazu dient, eine Wertschöpfung herzustellen.
Läuft das jetzt darauf hinaus, dass wir hier eigentlich diskutieren, ob ein Green Capitalism, ein grünes kapitalistisches System, nicht nur unsere Welt retten wird, sondern auch unsere Renten? Das wäre die gute Variante. Und die schlechte Variante wäre, dass wir mit dem jetzigen System in eine solche Systemkrise und in eine solche Klimakrise hineinlaufen, dass es kollabiert und dass mit dem System auch unsere Renten kollabieren. Ist das die Diskussion, die wir hier führen?
Ja, ich wollte schon lange etwas sagen. Ich bin nicht so einverstanden mit diesem Optimismus, den du teilst. Wenn ich sehe, zum Beispiel China, die stellen zwar am meisten neue Solarkraftwerke her, aber gleichzeitig auch am meisten neue Kohlekraftwerke. Es ist eigentlich eine Addition. Wenn das Gleiche, es wurde noch nie so viel neues Öl und Gas erschlossen wie aktuell. Und deshalb frage ich mich schon, wenn wir über Pensionskassen sprechen, dann teile ich zwar die Meinung, die aktuell, wenn sie es derart nah am Index investieren, dann ist die Macht begrenzt. Aber wenn Pensionskassen eigentlich existenziell gefährdet sind, wie wir vorher beschrieben haben, oder zumindest wir hier einen Generationenkonflikt haben, nämlich dass die Leute vielleicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren in Pension gehen, das Geld noch bekommen, aber die in 30 Jahren nicht mehr, dann ist halt die Frage, was ist dann die Handlungsanweisung an die Pensionskassen? Müssen sie dann irgendwie, muss dann die treuhänderische Sorgfaltspflicht, die gesetzlich geregelt ist, muss die anders interpretiert werden? Oder was sind die Möglichkeiten? Und es ist eine unglaublich schwere Diskussion, eine riesengroße, aber ich glaube, die müssen wir zwingend führen.
Also ich bin viel optimistischer, weil ich bin Dozent für erneuerbare Energien an der ETH. Und ich sehe jetzt zum Beispiel, wie, nehmen wir die Camions, den Lastwagensektor. Wir hatten vor 5 Jahren haben wir weniger als 1% elektrische Lastwagen. Heute sind es jetzt, letztes Jahr waren es 18%. Wir werden, in 5 Jahren werden wir nur noch elektrische Lastwagen haben. Die Transition läuft so schnell und die Pensionskassen stimmen mit den Füßen ab. Die gehen dorthin, wo es Geld zu verdienen gibt. Und die Ölfirmen, die interessieren die dann gar nicht mehr. Der ganze Kohlesektor ist im Niedergang, überall auf der Welt. Auch in China übrigens. Weil die Kohlekraftwerke werden noch gebaut, aber sind gar nicht mehr ausgelastet, weil die Sonne scheint und dann kommt der Strom. Der saubere Strom verdrängt die Kohle. Das ist diese Mechanik. Da muss ich sagen, ich finde es gut, so wie im Wohnungsbau auch, werden diese Gewinne der Pensionskassen sozialisiert? Sind das nicht einzelne Milliardäre, die nur profitieren von diesen Investments? Also in dem Sinne, man kann darüber reden, ist die zweite Säule zu groß? Ich finde, sie ist zu groß, aber ich finde die Arbeitsteilung in der Altersvorsorge mit AHV und Pensionskassen im Grundsatz richtig. Und ich denke, es ist auch eine Voraussetzung für gemäßigte Mieten, für genug Wohnungen und für eine Transition der Gesellschaft zu einem sauberen System. Aber es ist nicht hinreichend. Es braucht Regierungen, die richtigen Spielregeln aufstellen. Und da sind wir bei der Finanzplatzinitiative. Also dieses Element, da weigert sich die Schweiz etwas zu tun, oder? Das ist ein Problem.
Ja, also hier stimme ich dir natürlich zu, dass es die Finanzplatzinitiative braucht, Regulierungen braucht, die uns in die richtige Richtung lenken. Allerdings teile ich definitiv nicht diesen Optimismus. Das Volumen, mit dem wir so viele Ressourcen verbrauchen, ich glaube, das ist das, was wir reduzieren müssen, also Stichwort Suffizienz, dass wir hier einen genügsameren Lebensstil schlussendlich verwirklichen. Und dann noch zur Altersvorsorge, dass das eben eigentlich ein gutes System ist. Ich denke, hier eben müssen wir grundlegend uns überlegen, was wir von der Altersvorsorge wollen, was Altersvorsorge auch bedeutet. Wir müssen neu denken, welche Bedürfnisse wir damit adressieren wollen.
Immerhin scheint diese Diskussion, die wir hier führen, nämlich wo wird wie viel Geld investiert, zumindest in den Medien dann und wann irgendwie thematisiert. Die Kernaussage eines Artikels in der Sonntagszeitung, die eine Recherche veröffentlichte zu den Pensionskassenrenten, die Kernaussage lautete, weil Schweizer Pensionskassen zu vorsichtig investieren, Vorsicht ist ja da wieder mal ein sehr schwammiger Begriff, entgingen den Versicherten enorme Geldsummen. Bis zu 50% höher könnten die Renten ausfallen. Man werde, hieß es da, im Schlaf enteignet.
Ja, ich habe diesen Artikel auch gelesen und ich glaube, der ist einfach ein bisschen absurd angegangen, weil er einfach auf die letzten 20 Jahre geschaut hat. Und natürlich, wenn die letzten 20 Jahre mehr Aktien, dann wäre das besser herausgekommen, punkto Rendite. Aber was Pensionskassen machen, ist ja eigentlich vor allem Risikomanagement. Und wenn wir da kommen wir auf die Diskussion von vorhin wieder zurück, wenn wir 20, 30, 40 Jahre in die Zukunft blicken, dann ist es eben fraglich, ob ein 50- oder 100%iges Aktienpaket wirklich so intelligent wäre.
Oder ob Vorsicht nicht eben genau das Gebot der Stunde wäre.
Ja, ist die Frage, welche Art von Vorsicht, ob jetzt eine gute Diversifikation des Portfolios oder ob Pensionskassen halt wirklich irgendwie rauffahren müssen und das Thema ein bisschen proaktiver thematisieren müssen. Für mich war es in der Recherche, ich komme jetzt auf diese Pensionskassenrecherche zurück, die wir gemacht haben, war es wahnsinnig schwierig, zum Beispiel da Detailinvestitionen zu kriegen und detaillierte Daten. Einige Pensionskassen waren sehr offen, andere sagten einfach, ja, wir publizieren ja schon alles und haben sich eigentlich einer Debatte mit den Versicherten, mit einer breiten Öffentlichkeit sehr stark entzogen.
Rudi Rechsteiner, du sinnierst still vor dich hin?
Ja, nein, immer wenn solche Artikel erscheinen, dann weiß man, dass die Börse zu hoch bewertet ist und es bald knallt. Also das sind keine seriösen Journalisten, die solchen Quatsch schreiben. Eine Kasse muss in erster Linie das Geld treuhänderisch verwalten, den Werterhalt sichern, das heißt diversifizieren, und kann nicht gerade rückblickend auf das Segment setzen, wo man eben rückblickend die höchsten Renditen hatte. Außerdem wechseln sich die Renditen ab. Ich glaube, die Kassen haben in den letzten Jahrzehnten wahnsinnig viel dazugelernt. Das läuft völlig mechanisch, sogenanntes regelbasiertes Investieren, wo man einfach eine Diversifikation bestimmt, und wenn ein bestimmter Wert zu hoch wird, dann verkauft man diese Papiere und kauft was anderes und kann damit auch Gewinne dann realisieren. Und für die Versicherten ist das eigentlich eine gute Sache. Sie bekommen eine Versicherung zu relativ sehr tiefen Verwaltungskosten und ein professionelles Anlagemanagement. Wenn das privat verwaltet wird, ist das alles sehr viel teurer. Aber die Grundfragen der Pensionskassen und der Zukunftsorientierung, die bleiben. Eine Pensionskasse hält die Papiere oft Jahrzehnte, und darum ist sie auch darauf angewiesen, dass diese Firmen gut operieren und natürlich dafür sorgen, dass die Welt nicht unter Umweltzerstörung leidet. Also in dem Sinn, die Enteignung, die läuft schon, aber die läuft bei den Tierarten, bei den Lebensräumen, die wir ständig verlieren durch Erhitzung. Also in dem Sinne, wir sind bereits mitten in einem Minusgeschäft, aber das erscheint nirgends in wirtschaftlichen Bilanzen. Und es ist, ich möchte so sagen, die Politik ist der Teil, wo am wenigsten stattfindet. Dort haben wir ein Defizit.
Das heißt, es ist eben nicht nur eine edle Geste, wenn sich Pensionskassen um die Umwelt kümmern. Es ist vielleicht nicht nur schön.
Nein, sie sollen doch Produkte fördern von Unternehmen, die dann eben zukunftsfähige Produkte herstellen. Also in dem Sinne ist eben der Nachhaltigkeitsbericht, den Ethos macht für jede Firma, der ist schon etwas, was die Leute ansehen und auch bei Investitionsentscheiden unter Umständen eben dann berücksichtigen, dass man gewisse Sektoren stärker ausbaut, dass man Netto Null macht mit den eigenen Liegenschaften und so weiter. Das hat mit Ratings zu tun. Also man muss den Fortschritt messen. Und es ist nicht ein Automatismus, da gebe ich Lea völlig recht, oder? Es ist nicht so, dass der Kapitalismus automatisch irgendwie ins Paradies führt.
Lea schüttelt den Kopf. Die Frage, die wir ja jetzt hier ein Stück weit stellen, ist, können wir auf dieses System der Pensionskassen, das gekoppelt ist an den Markt und an dieses marktwirtschaftliche System, in der Zukunft noch vertrauen oder nicht? Oder braucht es, und das wäre meine Frage, auch eine Diskussion über Alternativen?
Ja, das ist ganz klar für mich. Wir brauchen Diskussionen über eine Alternative, und die muss demokratisch und kollektiv geführt werden. So wie ja auch demokratisch entschieden wurde, dass wir das Pensionskassensystem einführen wollen. Genauso müssen wir über Alternativen überlegen und diskutieren. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, hier ist es entscheidend, was wir von einer Altersvorsorge wollen. Welche Bedürfnisse müssen dabei gedeckt werden? Heute geht es in erster Linie um die materiellen Bedürfnisse. Wir bekommen Geld, wenn wir pensioniert werden, jeden Monat. Das ist schön. So können wir die Miete zahlen, wir können Essen kaufen, wir können zur Ärztin gehen und so weiter. Gleichzeitig, und ich glaube, gerade auch im Alter sind die zwischenmenschlichen und sozialen Bedürfnisse natürlich genauso wichtig, wenn nicht wichtiger, also in ein soziales Netzwerk eingebunden zu sein, sozialen Rückhalt zu haben, wenn wir krank sind, dass sich jemand um uns kümmert. Und ich denke, diese zwei Bedürfnisse, materielle Bedürfnisse und soziale Bedürfnisse, müssen wir für eine Altersvorsorge zusammendenken. Und die gute Nachricht ist ja, dass wir schon in unserem System, in kleinen Räumen, schon Beispiele haben, die wir skalieren müssen, die wir neu zusammensetzen müssen zu einem großen Ganzen. Ich denke, ein Puzzlestein ist entscheidend, die Wohnform. Wir können genossenschaftlich, gemeinschaftlich, generationenübergreifend wohnen, wo zum Beispiel auch noch eine Kinderbetreuung, die Essensversorgung integriert ist. Da können ältere Menschen eingespannt werden, bekommen eine Aufgabe, haben ja auch noch nach einem arbeitenden Leben einen Sinn im Leben. Das ist ja oft auch das, was nach der Pensionierung fehlt. So wie ich das auch bei meinen Großeltern zum Beispiel beobachten konnte. Dann ein weiteres Beispiel ist die Zeitvorsorge. Das gibt es ja schon in der Stadt St. Gallen. Und ich finde, das ist wirklich ein schönes Beispiel, bei dem wir schon in unserem System was aufbauen können. In der Zeitvorsorge können Menschen ab 50 Jahren Zeit investieren und mit älteren, pensionierten Menschen einkaufen gehen, Spiele spielen, was auch immer. Und diese Zeit, die sie aufwenden, wird ihnen auf einem Zeitkonto gutgeschrieben. Und wenn sie dann mal pensioniert sind, können sie das Guthaben beziehen. Dann natürlich den Service Public stärken, die Grundversorgung stärken, verschiedene Sektoren aus der Profitlogik wieder zurückziehen, die Privatisierung zurückfahren, eben auch vom Gesundheitssystem natürlich, Bildung, Wasserversorgung, Elektrizität, all das, damit all diese Dienstleistungen einfach preisgünstig sind und wir deshalb auch nicht so viel Geld brauchen zum Leben. Also ich glaube, dadurch eben können wir verschiedene Ideen, die heute schon bestehen, skalieren. Und ich glaube, wir müssen einfach demokratisch entscheiden, welche Puzzleteile wir nutzen wollen, wie wir diese zusammensetzen möchten. Aber dass wir auf Kosten von zukünftigen Generationen und dem Planeten unsere Altersvorsorge erwirtschaften, so können wir nicht weitermachen.
Also weg von einer kapitalorientierten Vorsorge hin zu einer sozial abgesicherten Vorsorge, die eben verschiedene Komponenten mit einbezieht. So habe ich das verstanden, Lea. Rudi, in welche Richtung denkst denn du, kann das überhaupt gehen oder hat das gar keine Zukunft, das, was wir heute haben?
Ja, ich würde nicht in Schwarz-Weiß, sondern lieber in Grautönen diskutieren. Aber etwas fand ich sehr interessant, nämlich die Annahme der 13. AV. Da hat die Bevölkerung in der Altersvorsorge mal wieder den Balken nach links verschoben, oder? Und hat dem Umlageverfahren ein stärkeres Gewicht gegeben, sodass sich den Zwang, immer mehr Geld zu sparen und anzulegen, sich wenigstens ein bisschen reduziert hat. Und ich glaube schon, ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, man kann nicht sagen, die Pensionskassen sind schuld an der Art und Weise, wie wir Kapitalismus haben, weil sie wirklich nur eine Minderheit der Kapitalien darstellen. Ich denke, ein Problem ist, dass die Reichen einfach zu reich sind. Und dort sitzt das Geld, also irgendein Prozent der Bevölkerung besitzt 50+% der Vermögen. Das ist keine gesunde Struktur und zwingt dann auch zu einem relativ expansionistischen, ich mache da auch noch ein Geschäft und ich mache da noch etwas und die Natur wird zur Ware und alles wird einer kapitalistischen Verfügbarkeit unterstellt, wo wir doch eigentlich uns zurückziehen sollten und wieder Freiräume schaffen für Wildtiere, für Regeneration und so weiter. Und da wäre eine Antwort schon die, dass wir sagen, wir nehmen den Reichen über eine progressive Besteuerung ihr Vermögen ein Stück weit weg. Und wir leben ein bisschen vielleicht mit weniger Geld, aber stärken die sozialen Strukturen, wie Lea das beschrieben hat. Also man macht dann vielleicht nicht mehr so viel Ferienreisen in die weite Ferne, sondern lebt eher in seiner eigenen Umgebung. Ich glaube schon, dass wir da auch wirklich gewinnen können. Ich finde Suffizienz als politisches Programm nicht wirklich. Es ist unverkäuflich. Suffizienz ist doch toll für einen selbst. Das Leben einfacher machen und auch da vielleicht eben auch mit mehr Genuss durchs Leben gehen. Das meine ich, ist der Gewinn der Suffizienz. Und das kann natürlich die Umwelt schon sehr entlasten. Und in dem Sinne ist nicht jede Lösung besteht darin, dass wir jetzt Pensionskassen dazu überzeugen, irgendwelche Dinge zu tun. Das ist Teil der Lösung. Aber wir Menschen müssen jeden Tag uns fragen, wie wollen wir leben?
Das heißt, du klopfst ein bisschen so auf die individuelle Verantwortung. Wie wollen wir leben eben? Was mache ich? Lea Drogerlitsch hat ganz viele systemische Ansätze genannt. Zeitvorsorge, genau. Olli.
Ja, also das klingt natürlich wunderbar, was Rudi sagt. Nur bringt das nicht 5-10% Rendite am Schluss. Und wenn wir jetzt wieder zurück zu den Investitionen gehen und die meisten Nachhaltigkeitsfonds oder auch Pensionskassen, die Öl und Gas ausschließen, die packen das meistens einfach auf die anderen Vermögenswerte. Und das ist ja auch nicht unbedingt das, was jetzt diese entspannte Zukunft bringt. Deshalb, ja, das stimmt alles, was ihr sagt. Die Frage ist für mich einfach, wir haben irgendwie 1400 Milliarden angespart in der Schweizer Pensionskasse. Das ist 1/4% vom weltweiten Kapital etwa. Was machen wir damit? Und wie wird das nicht zu einer Maschinerie, dass wir nicht mehr raus können? Und deshalb, glaube ich, müssen wir einfach aufgrund von Einzelinvestitionen oder von Kapitalgruppen, welche Firmen werfen denn wirklich 5%, 10% Rendite ab und ermöglichen uns ein Leben in 20, 30 Jahren, das noch lebenswert ist.
Wir sind am Ende von unserer Diskussion. Danke fürs Dabeisein. Vielen Dank auch, liebes Publikum. Vielen Dank auch den Gästinnen hier auf dem Podium, Lea Drogerlitsch, Rudi Rechsteiner und Oliver Christin. Vielen Dank. Es war sehr spannend. Ich habe sehr viel Neues gelernt. Diese Episode könnt ihr ab diesem Freitag hören auf allen Podcast-Kanälen.
Ja, und über die Verteilungsfrage im Kapitalismus und wie die Verteilungsfrage mit dem Klima zusammenhängt, darüber sprechen wir ganz sicher in einer der nächsten Episoden. Treibhaus, der Klimapodcast, ist eine Produktion vom Podcast Lab.
Mit Oliver Christe, Samuel Schläfli, Esther Petsche, Lena Schubert, Anja Kolmus, mit der Musik von Lukas Fritz und mit mir, Lilla Gurtner.
Und mit mir, Christoph Keller. Ihr findet uns auf www.treibhauspodcast.ch und überall, wo es gute Podcasts gibt, auch auf www.podcastlab.ch, auf Frida und immer am dritten Wochenende des Monats on air auf Radio X. Wir sind auch auf Instagram zu finden und auf LinkedIn. Und wenn euch Treibhaus gefällt, wenn ihr Anregungen habt oder Kritik, einfach schreiben an mail@treibhauspodcast.ch. We'll be right back.